Gut. Und ich habe in der Zeitung gelesen, dass einige Abgeordnete dann auch während der Rede sogar rausgegangen sind. Also sehr umstritten das Ganze. Wir als Christen, die wir hier versammelt sind oder heute in anderen Gottesdiensten und Kirchen, wir sind Christen in Bergisch Gladbach, klar. Und von daher sind wir Bürger in dieser Stadt und Bürger in diesem Land. Und wir leben auf Grundlage dieses Wertesystems, was im Grundgesetz festgeschrieben ist. Und das ist gut so, denn es ist ein gutes Grundgesetz, was wir haben. Und das Spannende und das Gute finde ich, dass dieses Grundgesetz diesen Blick auf Gott mit impliziert hat. Dieser Blick auf Gott ist im Grundgesetz festgeschrieben. Und das finde ich gut als Christ. Aber als Christen in Bergisch Gladbach oder irgendwo sonst, sind wir noch andere Bürger. Wir sind Bürger im Reich Gottes. Das heißt, wir sind Bürger in zwei Welten. Und das führt manchmal zu Spannungen auch. Denn das Reich Gottes ist kein politisches, staatliches, real existierendes Gebilde. Es ist kein Staatsgebilde, sondern das Reich Gottes hat eine andere Qualität. Und ich habe mich heute für die Predigt mit der Frage auseinandergesetzt, gibt es für uns Christen, die wir jetzt auch im Reich Gottes zu Hause sind, unterwegs sind, gibt es für uns Christen eigentlich auch sowas wie ein Grundgesetz Gottes? So eine Basis, ein Kernthema, auf dem wir unsere geistlichen Entscheidungen treffen. Und ich bin fündig geworden, wie ihr vermutet. Das Matthäusevangelium schildert uns einen sehr, sehr spannenden Disput, eine Auseinandersetzung, ein Streitgespräch. Und ich möchte uns mit hineinnehmen in diese Auseinandersetzung, die ausgeführt wird, wie kann es anders sein, zwischen Jesus und der damaligen theologischen Elite, den Leuten, die in der Religion und im Staat was zu sagen hatten, den Pharisäern. Und hier wird ein Pharisäer herausgenommen und der konfrontiert Jesus mit der Frage, und da wäre ich sozusagen bei dem Thema Grundgesetz für uns Christen, was ist das größte Gebot im Gesetz? Gesetz ist hier die Gebote aus dem Alten Testament, 10 Gebote und viele, viele mehr. Und ich möchte uns jetzt mit hinein in diesen ganz spannenden und kurzen Disput. Matthäus 22, Verse 34 bis 40. Und ich lese aus einer etwas antiquierten Übersetzung aus der Züricher Bibel, die ich sehr schätze. Schon der Auftakt ist sehr nett. Also bitte die Ohren spitzen. Als aber die Pharisäer hörten, dass er ist hier Jesus, den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, Luther hätte gesagt, das Maul gestopft hätte. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich alle an demselben Ort. Und einer von ihnen, ein Gesetzeskundiger, fragte ihn, um ihn zu versuchen. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Matthäus schildert das sehr schön, finde ich, und es kommt raus, dass es diesem Pharisäer überhaupt nicht null um die Frage geht, was ist das größte Gebot, um sich dann danach auszustrecken und dieses Gebot zu verfolgen. Es steht hier, fragt ihn, um ihn zu versuchen. Das heißt, er wollte den ganz link aufs Glatteis führen, um Punkte gegen Jesus zu sammeln, um ihn letztlich anklagen zu können und schuldig machen zu können. Und er hat gesagt, ich gehe jetzt mal richtig an den Kern unseres Glaubens, an das Gesetz. Und da versuche ich den Jesus mal so richtig eins auszuwischen. Mal gucken, ob er sich da verplappert. Es geht hier also nicht um wirklichen Wissensdurst, sondern es geht letztlich um einen theologischen Gelehrtendisput. Und wenn hier von Gesetz gesprochen wird, dann zielt es letztlich auf das jüdische Grundgesetz, das Grundgesetz des Alten Testaments sozusagen, und das ist die Tora. Habt ihr alle schon gehört, die Tora. Die Tora ist der Kern der hebräischen Bibel, der Kern auch des jüdischen Glaubens. Tora haben wir schon oft drüber gehört, aber es lohnt sich, sich mit der Tora intensiver zu beschäftigen, weil diese Tora nicht nur eine große Bedeutung für den jüdischen Glauben hat, also der Kern, die Essenz ist sozusagen, sondern letztlich auch im Christentum eine unglaubliche Wirkung hat und da immer wieder mit hineingeht. Wenn die Juden über die Tora sprechen, dann meinen sie den Pentateuch oder auch, Penta steckt fünf drinne vom Wort her, die fünf Bücher Mose. Das ist die Tora. Und das ist der heilige Kern der göttlichen Überlieferung an sein Volk. Die hebräische Bibel, die bei uns im Alten Testament sozusagen eingebunden ist, das heißt, wir haben die auch in unserer Bibel, die hebräische Bibel kennt über die Tora hinaus weitere Schriften. Da gibt es dann noch die Propheten und die Schriften, das heißt, sie ist umfangreicher als die Tora. Aber die Tora bildet den Kern, die fünf Bücher Mose. Das Allerheiligste, das Allerwichtigste. Und jüdische Ausleger sagen, dass die Geschichten, die in den fünf Bücher Mosen erzählt werden, und das geht dann von der Schöpfung los und so weiter und so weiter, dass all das, was drumherum garniert erzählt wird aus der Geschichte Israels, dass die letztlich immer nur Bezug nehmen auf den Kern, auf die Gesetze, auf die zehn Gebote im innersten Kern. Und alle Geschichten drumherum dienen eigentlich nur dazu, die Gebote zu erklären, die Gebote auszulegen. So sehen die Juden das. Ganz spannend. Das heißt, die fünf Bücher Mose sind eine erzählerische Auslegung der Gebote. Und dann sind wir wieder am Kern, es geht um das Gesetz. Und darum in diesem Disput auch. Ein Beispiel. Wenn in der Schöpfungsgeschichte steht, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat und er am siebten Tag ruht, dann ist das aus jüdischer Sicht sozusagen die Erklärung, warum in der Tora dieser Tag Gottes geheiligt ist. Weil es auf die Schöpfung bezog. Nur als kleines Beispiel, wie das gelesen werden kann. Die Tora ist nicht nur der Kern des jüdischen Glaubens, sondern die Tora selber ist heilig. Es ist ein heiliges Buch nicht nur in seinem Sinn, in seiner Auslegung, in der Auseinandersetzung, sondern als Objekt selber. Die Tora ist so heilig, dass es Menschen nicht erlaubt ist, die Schriften, die Schriftrolle zu berühren. Deswegen ist sie in einen Behälter eingerollt als Schriftrolle und dann muss man öffnen und dann kann man dran drehen, also Stöckchen, und dann kommen die Schriften raus. Und wenn die Tora rezitiert wird in der Synagoge, in einem jüdischen Gottesdienst, dann hat der Rabbi, der das tut, einen Tora-Zeiger. Das ist ein Metallfinger, der sozusagen die Zeilen abgeht, damit er ja nicht diese Schrift berühren muss. Diese Schrift ist so heilig für die Juden, dass wenn eine Schriftrolle wirklich nach Jahrhunderten nicht mehr zu gebrauchen ist, dass sie nicht weggeworfen werden kann, das geht gar nicht, sondern die wird beerdigt wie ein Mensch, wie eine Person. Eine heilige Schrift im wahrsten Sinne des Wortes. Tora vom Wortsinn ist aber eigentlich was ganz anderes als diese heilige Schrift und als dieser Kern. Zuerst einmal denken wir, und so lesen wir es auch in der Bibel, bei Tora an das Gesetz. Haben wir gerade kennengelernt. Aber im Hebräischen von der Sprache her ist Tora eigentlich übersetzt Unterweisung oder Lehre. Und zwar in jeder Form. Wenn also die Mutter ihrem Kind sagt, wenn du an den Tisch gehst und schmutzige Finger hast, dann wasch dir die Finger, bevor du am Tisch gehst und isst. Dann ist das Tora. Weil sie unterweist dieses Kind, die Hände zu waschen. Tora ist also im hebräischen Sprachgebrauch viel, viel mehr als das Gesetz. Und jede Form von Unterweisung wird im jüdischen Kontext als Tora gesehen. Unterweisung Anleitung. Also es kann was ganz Profanes sein, ganz normal. Wenn du ins Haus kommst, putze die Füße ab. Wenn du ins Bett gehst, zieh die Socken aus. Bevor du ins Bett gehst, putze die Zähne. Tora. Witzig, ne? So unheilig, plötzlich. Also, es ist erstmal Unterweisung, Lehre im ganz profanen, normalen Alltagssinn. Aber Tora ist natürlich auch, wenn ein Lehrer seinem Schüler was erzählt. Das ist natürlich im jüdischen Kontext, geht es immer um Glauben, um Auslegung der Schriften und so weiter. Tora ist, wenn ein Prophet im Auftrag Gottes zu seinem Volk spricht. Dann legt er Gottes Wort für sein Volk aus. Tora ist, wenn die Gesetzeslehrer, die Pharisäer, ihrem Volk, den gläubigen Juden, die Schriften auslegen. Tora. Und, das ist das ganz Spannende, Tora ist, wenn Jesus im Neuen Testament in den Evangelien den Menschen von Gottes Reich erzählt. Dann ist das auch Tora. Und jetzt, wenn ihr mitdenkt und noch dabei sein könnt, merkt ihr, welche Spannung in diesem Gespräch liegt. Jesus soll sozusagen die Tora auslegen, indem der Pharisäer ihn fragt, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus tut das und spricht Tora, weil er hier die Schrift auslegt für den Pharisäer. Das heißt, das, was Jesus hier sagt, ist heilig, ist wichtig, es ist Lehre und Unterweisung. Für Juden ist die Tora somit nicht nur das heilige Buch, sondern auch theologische Auslegungen, Kommentare. Und das entwickelt sich weiter bis heute. Und im Judentum nennt man das die mündliche Tora neben der schriftlichen. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich fand das sehr interessant und wichtig, diesen Aspekt mal herauszugreifen, um in diesen Kern einzutauchen. Wir haben gesagt, in diesem Disput zielt die Frage des Pharisäers auf den Kern des Glaubens, auf die Essenz, das Konzentrat der göttlichen Offenbarung. Worum geht es im Kern? Um all diese Gesetze, um all dieses dicke Buch, was wir hier haben. Worum geht es da eigentlich? In einem Satz oder in zwei Sätzen? Und Jesu Antwort ist extrem einfach und extrem deutlich. Da gibt es nichts dran zu deuten, das finde ich total spannend. Es geht letztlich um ein Doppelgebot. Um das Doppelgebot der Gottes- und der Nächstenliebe, die Jesus ganz eng aneinander bindet. Das eine ohne das andere ist nicht möglich. Nur Gott zu lieben und meinen Nächsten aus dem Blickfeld zu verlieren, ist nicht möglich. Nur sozial zu agieren und Gott aus dem Blickfeld zu verlieren, ist auch nicht richtig. Also es gehört unentwirrbar zusammen. Du sollst deinen Herrn, den Herrn, deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, ja, ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das fordert uns als ganze Menschen. Da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es keine Grauwerte, keine Schattierungen, ganz sind wir gefordert. Und da würde ich sagen, ich könnte jetzt Schluss machen mit der Predigt, weil es ist doch einfach, da muss man nichts mehr drum rumlabern, ne? Völlig klar. Braucht man nicht mehr diskutieren. Die Bibel sieht das nicht so. Und wir haben einen Vergleichstext in Lukas 10, den möchte ich jetzt nicht lesen, ich möchte euch nur nochmal damit konfrontieren. Lukas 10, wer es nachlesen will, Verse 25 bis 37, die Stelle kennt ihr alle. Da fangen nun die gescheiten Menschen an zu sagen, ja, ist ja klar, ne? Nächstenlieben und Gottliebe ist klar, ne? Wissen wir, angekommen. Aber bin der spitzwindig und schlau? Wer ist denn mein Nächster, den ich da lieben soll? Mit ganzem Herzen und ganzem Verstand und so weiter und so weiter. Wer ist das? Kann ich jeden lieben hier? Da sind auch blöde Menschen da. Die sind doof und die stinken und die reden komisch. Soll ich auch lieben? Und da kommt Jesus und erzählt eine Geschichte. Und wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass das, was Jesus hier tut und genau in diesem Kontext steht, wie die Schriftgelehrten auch mit den Gesetzen umgehen. Die Geschichten legen sozusagen die Gesetze aus. Und so ist die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter zu verstehen, die wir in Lukas 10 finden. Jesus sagt nicht, also der Nächste ist der Job und der Hans und die Frieda und, ne, sagt er nicht, sondern er erzählt eine Geschichte, damit die Menschen verstehen, was gemeint ist, um dieses Gebot auszulegen. Und das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Geschichte kennt ihr alle, ne? Der Mensch, der von Räubern überfallen worden ist und jetzt da niedergeschlagen liegt, und es kommt dann ein Gesetzeslehrer vorbei, lässt ihn liegen, und ein wichtiger Kaufmann und so weiter. Und zum Schluss der Samariter, der sich um ihn kümmert, ihn aufnimmt, ihn in eine Herberge bringt, bezahlt, dass er ärztlich behandelt wird und so weiter und so weiter. Und die Frage, die hier als Essenz sozusagen rauskommt, wer ist denn nun mein Nächster, ist letztlich die, mein Nächster ist derjenige, der meiner Hilfe bedarf. Und das kann ganz viel sein. Mein Nächster ist derjenige, der in diesem Moment meine Hilfe braucht. Und dann habe ich da zu sein. Ein Nächster, den ich lieben soll, wie mich selbst, und das ist die Aussage dieses Textes, ist der Mensch, der meine Hilfe braucht, unabhängig von dessen ethnischen, religiösen oder auch von dessen nationaler Herkunft oder Hintergrund. Soweit Jesus. Ich komme zum Schluss. Wir sind einen weiten Weg gegangen und ich möchte das nochmal zusammenfassen, dass wir den Faden nicht ganz verlieren. Eingestiegen sind wir natürlich mit Politik und Wahl und wir haben das Grundgesetz betrachtet. Und sind dann über die Grundgesetze der hebräischen Bibel gestolpert, haben uns die Tora angeguckt, haben gemerkt, dass die Tora viel mehr ist als nur Gesetz, sondern dass das ganz viel mit Unterweisung zu tun hat. Und wir haben kennengelernt, dass Jesus selber im Grunde ganz eng in diesem Denken der Theologen seiner Zeit argumentiert und dass wir dadurch Bibel und Neues Testament nochmal ganz neu verstehen dürfen in diesem Kontext von Auslegung von Gesetzen. Naja, und jetzt stehe ich vor der großen Aufgabe, den Bogen zurückzuschlagen und den Kreis zu schließen und uns in diesen Wahlsonntag zu entlassen. In früheren Zeiten standen die Pfarrer, und das gibt es vielleicht heute immer noch, auf der Kanzel und haben ihren Schäfchen gesagt, was sie wählen sollen. Wählt schön christlich, hieß es dann. Aber natürlich ist das eine wichtige Frage, was sollen wir Christen wählen? Was ist die richtige Partei? Schwierige Frage. Schwierig deswegen, weil wir eben Bürger zweier Welten sind und weil für uns zwei Dinge wesentlich sind. Das Grundgesetz, von dem wir wissen, dass es gut ist in Deutschland hier, und wir sind Bürger im Reich Gottes. Und von daher gilt für uns das, was Jesus gesagt hat, nämlich dieses Doppelgebot Jesu, liebe Gott und deinen Nächsten von ganzem Herzen und so weiter und so weiter. Und das politisch zusammenzukriegen, das ist ein Drahtseilakt, das ist nicht leicht, auf jeden Fall. Ich denke, wenn wir uns Gedanken darüber machen, was wir wählen sollen, dann müssen wir beide Aspekte im Blick haben. Sowohl unsere Staatsbürgerschaft hier in unserem Land, in unserer Stadt, in Europa, aber auch unsere Staatsbürgerschaft im Reich Gottes. Beides ist wichtig. Und das Wesentliche ist, und das konnten wir dem Text auch entnehmen, dass es Prioritäten gibt. Also es gibt was Wichtigeres und was Untergeordnetes. Und für uns gilt, dass das Reich Gottes für uns die übergeordnete Priorität hat. Das heißt, die Forderung Jesu nach Gottesliebe und Nächstenliebe ist wichtiger als Lokalpolitik. Die ist nicht unwichtig, aber das eine bedingt das andere. Von daher wäre die Frage, wenn ich wähle, und ich muss es auch gleich noch tun, ist die Frage, wo finde ich den Aspekt wieder, dass ich politisch in dieser Welt irgendeine Basis finde, wo ich die Gottesliebe leben kann. Wo ich, ja, Gott lieben kann. Das ist sehr schwierig, weil die Welt natürlich nicht Gottes Reich ist erstmal. Aber letztlich kann ich natürlich weiterdenken und sagen, welche Partei ermöglicht mir, ja, in aller Freiheit meinen Glauben zu leben. Das wäre eine politische Forderung und die ist im Grundgesetz verankert, wie wir schon festgestellt haben. Das heißt, Thema Religions-Glaubensfreiheit ist ein ganz wesentliches. Und die zweite Forderung auf der oberen Priorität ist natürlich die Nächstenliebe. Und es ist die Frage, welche politische Partei ermöglicht, ein sozial gerechtes Klima umzusetzen. Welche Partei findet es wichtig zu sagen, soziale Gerechtigkeit ist was ganz Wesentliches in unserem politischen Programm? Und ich denke, das hilft uns, und das muss nicht eine Partei sein, das werdet ihr selber am besten entscheiden, aber es hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich finde es gerade spannend, dass wir sowohl ganz lokal, ganz vor Ort wählen dürfen, als auch Europa. Und ich glaube, gerade Europa braucht Jesus, wenn ich das mal so sagen darf. Denn in vielen europäischen Ländern steht Christentum, steht das Reich Gottes ganz irgendwo versteckt in der Gegend rum. Ist kein großes Thema mehr. Und ich glaube, es ist unser aller Wunsch, dass gerade unser Glauben wieder ein wichtiges Thema wird, auch in Europa. Von daher bietet der Gang zur Wahlurne für uns Christen durchaus einen wichtigen Schritt zur politischen Mitbestimmung, bei der wir den Forderungen sowohl unseres weltlichen, politischen Lebens als auch unseres geistlichen Lebens Ausdruck verleihen sollten, können. Und das ist, glaube ich, eine große Chance, die wir haben. Amen.